Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Der Guthirtenorden ist eine junge religiöse Gemeinschaft und ein Ritterorden, der Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur durch den Glauben, sondern auch durch die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. In diesem Podcast geht es um Einordnung, Transparenz und kritische Fragen. Mein Gesprächspartner, Dekan Heiko Hornung. Viel Spaß! Religiöse Gemeinschaften, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entstehen oft aus dem Wunsch nach Orientierung, nach Sinn und Gemeinschaft. Gleichzeitig werfen neue Bewegungen Fragen auf nach Transparenz, Verantwortung und ihrem Verhältnis zu Staat und Gesellschaft. Der Guthirtenorden wurde vor rund 2 Jahren gegründet und versteht sich als katholisch geprägte Freikirche und als Ritterorden. Er ist in Nassau aktiv und nutzt Räume im Rathaus, was bei manchen Menschen den Eindruck erweckt, es handle sich um eine städtisch angebundene Institution. Genau darüber möchte ich heute sprechen, über das Selbstverständnis des Ordens, über Glauben, Struktur, Ideen, Kritik und über die Frage, wo religiöses Engagement seinen Platz in einer pluralen Gesellschaft hat. Ich freue mich, dazu heute Heiko Hornung begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Hallo Jennifer.
Heiko, bevor wir über Strukturen und Kritik sprechen, stell dich doch gerne kurz vor und beschreibe vielleicht auch, wie es zur Gründung des Ordens kam.
Ja, also mein Name ist Heiko Hornung. Ich wohne ganz in der Nähe von Nassau in Singhofen. Bin dort seit 25 Jahren, arbeite dort beim Paul Paray Verlag, Zeitschriftenverlag, und bin dort Chefredakteur eines sehr traditionsreichen Titels, Jagdtitels, Jagdmagazins, Der Wild und Hund. Mhm. Zum Orden bin ich gekommen durch die Bekanntschaft mit dem Propst, Dr. Tropf. Und wir waren immer wieder, er war lange Zeit Geistlicher, sag ich mal, in meiner Heimatgemeinde in der Rhön, wo er zum Priester geweiht worden ist. Und wir waren immer wieder in einem Austausch über kirchliche, weltliche, politische Fragen. Mhm. Und das hat irgendwann, mündete das dann in diese Idee, einen Ritterorden zu gründen, um eben unsere Vorstellungen auch von gelebtem Christentum, Verantwortung und Gemeinschaft, einer christlichen Gemeinschaft, zu manifestieren.
Vielleicht kann ich da direkt mal einhaken. Was hat dir denn in kirchlichen Strukturen, in religiösen Strukturen gefehlt, dass ihr gesagt habt, wir brauchen etwas Neues?
Naja, es ist heute ja nicht einfach, Katholik zu sein. Also ich bin urkatholisch, katholisch aufgewachsen, sozialisiert und war in der katholischen Kirche sehr engagiert, also von Kindesbeinen an. Also ich habe in der katholischen Kirche inklusive der Jugendarbeit, inklusive dem Pfarrgemeinderat alles gemacht, was ein guter Katholik dort machen kann. Und ich meine, wir können das ja verfolgen tagtäglich, dass die Kirchen in eine wahre Krise geraten sind. Nicht nur, dass dort die Gläubigen massenweise austreten und dort irgendwie sich nicht mehr gehört fühlen oder nicht mehr keine Heimat mehr haben, auch keine spirituelle Heimat mehr haben und natürlich erschüttert auch durch zahlreiche Skandale und auch durch die ins Stocken geratene Diskussion um Ökumene und auch um Reformen lassen einfach wahnsinnig viele Menschen in den Amtskirchen verzweifeln und ihr den Rücken zukehren. Mit dem, dass wir halt gleichzeitig beobachten, dass das Christentum als oder Christsein, sage ich mal, in unserer Gesellschaft immer stärker verschwindet. Ja? Mhm. Und auch zu sehen, dass sehr viele Menschen, wenn heute Straßenumfragen stattfinden, nicht mehr wissen, warum wir Ostern feiern, warum wir Weihnachten feiern. Und woher wir eigentlich kommen, da sehen wir halt auch Identitätsverlust. Nicht nur einen kulturellen Verlust, sondern auch einen Identitätsverlust. Und das sind alles in dieser ganzen Gemengelage war uns einfach irgendwo so ein Ankerpunkt zu schaffen in diesem Orden und sehen darin auch unsere Aufgabe, sage ich mal, was zu bewahren, was zusammenzuhalten, sage ich mal, was unsere Idee von Christentum ist, auch eine geistige Heimat zu finden in gemeinsamen Gottesdiensten, in gemeinsamen Gebeten. Und auch in unserer gemeinsamen Arbeit.
Da werden wir gleich noch zu kommen, wie eure Idee vom Christentum ist. Warum der Name vom guten Hirten? Vielleicht kannst du uns die Bedeutung dahinter ein bisschen erklären.
Also wir kennen ja die Geschichte vom guten Hirten aus den Epheserbriefen, was der gute Hirte ist. Und der ist ja in der kirchlichen oder christlichen Symbolik ist er uns ja allgegenwärtig. Einmal natürlich, wir kennen das Opferlamm, wir kennen diesen Hirten, der kein Schaf verloren gibt. Der sagt, okay, solange noch eins draußen sich verirrt hat, muss ich es als Hirte, bin ich dafür verantwortlich und muss ich da was tun. Also Verantwortungsethik ist das ja im Grunde genommen. Und in dieser Tradition dieses guten Hirten haben wir uns einfach irgendwo gesehen. Und der gute Hirte, der ist das ja aus Berufung und aus Leidenschaft, ja. Und jeder, der, sage ich mal, Tiere hält, und also dieses Bild gibt es ja nicht umsonst, also jeder, der Tiere hält oder der ein leidenschaftlicher Schäfer ist, der sagt, der wird unruhig, wenn er ein Mitglied seiner Herde verloren hat. Ja, und der sucht es so lange, bis er es gefunden hat. Und das ist so, niemanden aufzugeben. Das ist so auch so eine dieser Grundideen des Ordens und deswegen der vom guten Hirten, den wir halt auch als den guten Hirten, der Jesus Christus für uns alle ist, in unserer Grundsymbolik steht. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt, unser Ziel war jetzt nicht unbedingt, dass der Papst uns anerkennt oder die Welt, sondern wir hatten eine ganz eigene Idee von dem, warum wir das machen. Einige von den Gründen habe ich unten schon vor der Tür genannt. Es ist eine Frage, okay, was ist heute noch Christsein? Was steht das für uns? Was sehen wir da eigentlich? Und wir sehen halt, dass die Kirche oder dass das Christentum halt auf dem Rückzug ist. Mhm. Es verschwindet klammheimlich und jetzt immer schneller. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Und wir haben ja auch einige Geistliche in unseren Reihen, wie gesagt, eben die aus dem, auch das wird ja, ist nicht unbedingt unser Vorteil, die halt aus der Amtskirche entfernt worden sind. Oder dem man gesagt hat, ihr habt das Zölibat nicht gehalten, weil sie sich bekannt haben. Jeder weiß, dass das Zölibat ein Irrsinn ist, weil es von 8 von 10 nicht praktizieren, sondern irgendwas Heimliches am Laufen haben, mit einem Mann, mit einer Frau, wie auch immer. Es wird von der Kirche dieser schizophrene Zustand und diese permanente Lüge wird von der Kirche geduldet. Ich habe gesagt, was ist denn das für eine Liebe? Was ist denn das für ein Ding? Und ich meine, ich bin ja jetzt urkatholisch, also ich habe in der Kirche alles gemacht, was ein Mensch da drin machen kann, außer dass ich geweiht worden bin. Also ich bin kein Diakon und kein Priester geworden, weil ich die Berufung nicht spüre. Aber ich bin überzeugter Christ und ich habe da überall mitgearbeitet und ich habe immer nur den Rückzug und dieses Scheinheilige und diese ganzen Skandale. Und du hast die Skandale in deinen eigenen Gemeinden gesehen, also sowohl in der Rhön als auch hier. Und du hast gesagt, das ist doch alles, das kann es doch nicht sein. Was soll denn das? Du willst zu einer gewissen Wahrhaftigkeit ja irgendwie zurückkehren. Und wenn du versucht hast, diese Diskussion zu führen, dann war da kein Raum. Weil wir haben damals hier, ich war eine Periode im Pfarrgemeinderat hier in Arnstein, im Kloster. Das war so meine Kirchengemeinde. Da ist die Sophie getauft worden. Ich habe mich mit den Brüdern dort auch sehr gut verstanden. Habe für das Kloster auch sehr viel gemacht. Und dann kam die erste Gebietsreform und ich habe gesagt, ja, okay, zusammen mit Nassau, das wird noch funktionieren. Und dann kam gleich die zweite, wir gehen jetzt mit Lahnstein und mit Ems zusammen. Da habe ich gesagt, Leute, was soll denn das für eine Gemeinde sein? Wer soll denn da noch wen kennen? Das ist doch ein Irrsinn. Und dann haben wir damals im Pfarrgemeinderat haben wir dann einen Brief an den Bischof geschrieben. Und dann hat der gute Hirte in Limburg es nicht einmal für nötig befunden, zu sagen, ich habe den Brief bekommen.
Okay. Also kam gar keine Antwort.
Da kam gar keine Antwort. Super. Ja. Mhm. Oder dann sagst du, okay, da sind jetzt hier Gemeindemitglieder, die wollen. Und die wollen sich engagieren und die machen sich Gedanken, die machen einen Kopf, die schreiben einen Brief, die wollen gehört werden. Und dann sagt mir den, gib mir den nicht mal, das gönnt mir den nicht mal das Wort. Mhm. Da habe ich gesagt, auf was für einem Weg sind die denn eigentlich? Mhm. Und das hat mich so enttäuscht, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, vielleicht bin ich zu klein, als dass man auf mich hören muss, aber ich bin ja auch bloß eins dieser Schafe in dieser Herde. Und du willst das eigentlich irgendwie, dass es zusammenhält und dass es zusammenbleibt. Aber da kam nichts mehr. Und den Todesstoß hat mir dann die Christmette gegeben, vor 2 Jahren, wo ich dann da saß. Und gehe abends in die Christmette und da waren diese 3 Gemeinden zusammen in Bad Ems. Und da standen am Altar mehr Funktionsträger, als im Auditorium gesessen haben. Mhm. In der Christmette, in Weihnachten. Die haben aber vorne so getan, als würden sie das gar nicht bemerken. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da oben stünde und ich würde dann runterschauen und wir sagen, es ist Weihnachten und da unten sitzen keine 20 Menschen in der Christmette, was würde ich machen? Ich habe mich echt gefragt, was würde ich jetzt machen? Ich würde jetzt sagen, passt auf, Leute, nur damit wir hier, dann kommt doch mal aus euren Bänken raus, wir setzen uns jetzt hier vorne alle miteinander zusammen. Und danach wäre ich wahrscheinlich als Hirte so verzweifelt gewesen, dass ich zu meiner Pfarrsekretärin gesagt hätte, ich möchte jetzt wissen, wer da nicht gekommen ist. Und du schreibst mir die alle auf und ich werde die alle besuchen. Deswegen auch dieser Name zum guten Hirten. Was ist der gute Hirte? Weißt du, der sagt halt, also auf, ich muss mich jedes Schaf muss ich mich eigentlich kümmern. Weil der Hirte, der sagt, pass mal auf, ich habe zwar eine Herde, da sind 300 drin, aber wenn eins verloren geht, dann gucke ich so lange, bis ich es habe. Ich sage nicht, ach, na ja, Gott, sind es halt noch 299. Irgendwann sind es 298. Irgendwann ist nur noch die Hälfte. Ja, mein Gott, sind ja noch welche da. Und dieses Gefühl haben wir einfach auch im Orden, sage ich mal, dass das mehr und mehr so um sich greift. Diese Kirchen sind sich selbst genug und ihre Verwaltung. Und das Wissen, dass diese Kirche selbst ohne Gläubige mit ihrem Vermögen noch 700 Jahre existieren könnte. Und sie einfach diesen Auftrag, den sie auch mitbekommen haben am Pfingsten, als Jesus Christus gesagt hat, geht hinaus in die Welt, ihr müsst das, was ich euch gesagt habe, was ich vorgelebt habe, das müsst ihr in die Welt tragen. Das haben die vergessen. Das ist denen wurscht. Mhm. Also sie sind sich selbst genug. Und das war was, wo wir dann gesagt haben, das ist was, da müssen wir was dagegen tun. Wir müssen, und wenn wir das nur auch in dieser kleinen Gemeinschaft behalten können, das, um was es geht, was er uns gesagt hat, dass diese Kirche, deshalb tue ich mir so schwer zu sagen, ich bin eine Sekte, weil dem würde er widersprechen. Er sagt, ihr seid alle Glieder meines Leibes und da kannst du keine Sekte, du bist ja nicht abgetrennt. Sekte ist ja abgetrennt und die Sekte guckt ja drauf, dass sie sagt, die will ja in sich geschlossen sein und die Bösen von außen weghalten. Aber wir wollen ja nicht weghalten, wir wollen ja verbinden. Wir wollen verbinden und sagen, komm, es mag sein, dass du evangelisch bist und du bist, wie gesagt, eben frei evangelisch und du bist möglicherweise serbisch-orthodox und du bist ganz katholisch und wie auch immer, aber wir haben doch alle denselben Glauben an diesen selben Mann, an diesen Nazarener, der auf die Welt gekommen ist und gesagt hat, passt auf, Leute, wenn wir als Menschen miteinander auskommen wollen, dann müssen wir was anders machen. Dann ist das wichtigste Prinzip, das wir haben, ist, dass wir nicht nur an den Vater im Himmel glauben, sondern dass ich konsequent auf dieses Du ausgerichtet bin, auf den Nächsten. Und das, was die oberste Tugend ist, ist die Liebe, die uns untereinander verbindet und trägt. Und wenn wir das nicht können, dann gibt es keinen Frieden. Dann können wir keinen Frieden haben, weder in uns noch mit anderen. Und das ist das, was das Wichtigste ist, was wir, und da wollen wir verbinden. Wir wollen zusammen, wir haben keine Berührungsängste mit keiner anderen Glaubensrichtung, die christlich, vielleicht sogar nicht christlich ist, aber die sagen so, ja, da ist der liebe Gott. Gut, wenn einer sagt, ja, den gibt's nicht, ja, dann wird's schwierig. Ja. Und wenn man sagt, naja, den Nazarener hat's auch nicht gegeben, ja, dann wird's vielleicht auch schwierig. Aber dann sind wir trotzdem noch immer bei der Frage, und das jetzt sind die Wertefragen eben. Nach was für Werten wollen wir denn leben miteinander? Und das ist auch so eine Dings, die wir im Orden viel diskutieren, dass du halt sagst, okay, es wird ja oft über Identität auch ja, in unserer Gesellschaft gesprochen. Was ist denn unsere kulturelle Identität? Was gehört denn da dazu? Und da sage ich mal, da ist es jetzt dann wirklich vollkommen egal, sagen wir, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin. Ich weiß auf jeden Fall, dass das, was wir in unserer Gesellschaft, sage ich mal, als gut und böse definieren, sage ich mal, ohne das christliche Abendland nicht zu denken ist. Und selbst der Atheist, der sagt, ja, lieber Gott, gibt's nicht, wird die Frage von gut und böse irgendwo für sich beantworten können. Der wird nicht sagen, ich bin wertfrei. Hm. Aber selbst diese Werte stehen auf dem Fundament des Christentums. Ob er jetzt dran glaubt oder nicht.
To pray.
Wo seht ihr euch denn im Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche? Seht ihr euch als Ergänzung, als Alternative, als vielleicht auch bewusste Abgrenzung?
Ja, also Abgrenzung ist ja schwierig. Also die katholische Kirche grenzt gerne ab. Ja? Also man sieht vor allen Dingen alle, die der wahren Lehre nicht folgen, gehören halt einfach nicht dazu. Was sehr, sehr schade ist. Und ich meine, man sieht ja in der katholischen Kirche, sag ich mal, wie schwierig es geworden ist, für einen Christen dort mit voller Überzeugung drin zu sein. Also ich sage mal, wir diskutieren seit Jahren zum Beispiel die Fragen des Zölibats. Hm. Wir diskutieren seit Jahren die Frage, ob Frauen Priester werden können. Die katholische Kirche ist in ihren Dogmen gefangen und kann sich daraus kaum mehr befreien. Sie kann jetzt praktisch ihrem eigenen Sterbeprozess noch zuschauen. Und das ist was, das muss einen Christenmenschen umtreiben. Ja. Wir haben deswegen gesagt, wir können diese Ziele, ein gelebtes Christentum, sage ich mal, sehen wir einfach, oder für viele meiner Ordensbrüder, dass wir das nicht in der Amtskirche leben können. Hm. Und wie gesagt, es sind auch einige, der Orden besteht ja aus einem weltlichen und einem geistlichen Zweig. Es geht als weltliche Ritter und geistliche Ritter. Die geistlichen Ritter sind ordiniert, also Priester. Und viele von ihnen sind eben in der katholischen Kirche tätig gewesen. Und in dem Augenblick, wo sie sich beispielsweise zu einer Frau bekannt haben, mussten sie den Kirchendienst quittieren. Hm. Spüren aber eine Berufung, als ganz für Jesus Christus da zu sein, sag ich mal, und Priester sein zu wollen. Hm. Also das heißt, du spürst ja auf der einen Seite die Berufung, aber du sollst es auf der anderen Seite nicht mehr tun, weil du jetzt den Zölibat nicht und auch den Schein nicht aufrechterhältst. Hm. Diese Schizophrenie, die allgegenwärtig ist, die in der katholischen Kirche dazu geführt hat, dass die Priesterschaft, sage ich mal, dass dort sich Menschen verstecken, die homosexuell sind, Menschen, sage ich mal, die seit Jahren eine Frau leben, die als Haushälterin verstecken, möglicherweise sogar Kinder haben. Das wird alles toleriert, aber das ist ja nicht wahrhaftig. Mhm. Und ich weiß nicht, wie man damit leben kann. Also das ist, ich sage mal, das muss einen Menschen auf die Dauer seelisch eigentlich entstellen. Mhm. Und was hat er denn, was ist denn sein Problem? Er liebt. Ja. Oder auch die Segnung zum Beispiel. Auch das ist das, wo wir im Orden, sagen wir, ganz klar sagen. Menschen, die jetzt beispielsweise auch homosexuell sind, die von der Kirche einen Segen erbitten, weil sie beispielsweise sagen, wir wollen uns versprechen, dass wir ein Leben lang füreinander da sind, dass wir miteinander in eine Ehe gehen, dass wir füreinander da sein wollen, das wollen wir uns vor Gott versprechen. Wer bin ich denn als Mensch und als Priester, der ihnen das verwehrt, der darüber eine Diskussion führt? Stelle ich mir immer vor und sage immer zu meinen Brüdern und auch mit Menschen, mit denen ich darüber spreche, wenn wir solche Fragen diskutieren würden und mir würde sich vorstellen, er säße jetzt hier, mhm, hier an diesem Tisch und er würde da zuhören, mhm, würde diese Diskussion verfolgen. Würde es vielleicht sogar im Vatikan sitzen und würde die Diskussion von Kardinälen über diese Fragen, sage ich mal, verfolgen.
Jesus meinst du?
Jesus, ja. Mhm. Er würde da sitzen, was würde er wohl dazu sagen? Mhm. Also beispielsweise kann man homosexuelle Paare, können die sich heiraten oder gehen wir vielleicht gar nicht so weit, aber kann man die segnen? Mhm. Es geht ja schon darum, mhm, nur einen Segen zu erbitten. Er würde wahrscheinlich nur eine Frage stellen, lieben sie sich denn? Mhm. Und in dem Augenblick müsste eigentlich jedes Gebäude in sich zusammenstürzen, das theologischer Art oder welcher Art auch immer sein muss. Lieben Sie sich denn? In dem Augenblick wäre es entschieden. Mhm. Ich glaube, dass wir auf diese innere Stimme, die in jedem von uns ist, wenn man nach ihm schaut und sich öfter mal vorstellt, wenn er da wäre, was würde er dazu sagen, dass man dieser inneren Stimme durchaus vertrauen kann, auch als Christenmensch vertrauen kann. Und dann würden sich sehr viele Fragen irgendwie klären. Und ich glaube, da würde auch das Christsein und auch die Kirche an sich als wenn man sich ihn als Leib Christi vorstellt, sage ich mal, sehr viel an Attraktivität wieder gewinnen. Mhm. Weil viele dann da wieder einen Zugang finden könnten und könnten sagen, jawohl, das ist es eigentlich. Und deswegen verstehen wir uns als Orden nicht als was, was sich bewusst abgrenzen will, also zu anderen christlichen Gemeinschaften, sondern dass wir eigentlich sagen wollen, wir wollen die Fragen stellen, was verbindet uns eigentlich? Mhm. Also unser Wahlspruch ist ja Ut unum sint aus dem Johannesevangelium. Damit wir eins sind, weil Jesus Christus gesagt hat, er ist der Leib und alle, die an ihn glauben, sind die Glieder dieses Körpers. Also wie soll ich dann eine Sekte sein, wenn ich mich als Teil dieses Leibes verstehe? Mhm. Also das ist katholisch im Grunde genommen im wahrsten Sinne seines Wortes, also umfassend, ganz. Ja. Und wir haben keine Berührungspunkte zu keiner anderen christlichen Gemeinschaft. Also ich glaube, dass der Gottesdienst mit einem Gebet, sage ich mal, zwischen allen Christen möglich ist und mit unserem Orden, sage ich mal, egal ob das evangelische, katholische, wie auch immer, wenn die es wünschen. Es ist, sage ich mal, ja, also nicht mehr betonen, nicht das Trennende, sondern das Verbindende. Mhm. Das Gemeinsame.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht aus einer Amtskirche austreten muss, um bei euch tätig zu werden, Mitglied zu werden.
Genau.
Das steht nicht im Widerspruch.
Nein, das steht nicht im Widerspruch. Mhm. Also das ist keine Voraussetzung. Mhm. Ja, also wir grenzen uns nicht nach außen hin ab und sagen, die Bösen da draußen und wir die Guten da herin, sondern nein, darum geht es nicht. Es geht darum, sage ich mal, sich die Frage zu stellen, wo können wir als, wo stehen wir als Christen, wo wollen wir als Christen tätig sein und wollen das in einer Gemeinschaft miteinander leben und beten und möglichst viele anstecken, das ähnlich zu tun.
Du hast jetzt gerade eben selbst schon die zwei Begriffe genannt, die bei vielen Nassauerinnen und Nassauern erstmal ein bisschen Unverständnis auslösen. Sekte und Ritterorden. Mhm. Das sind ja beides Begriffe, also gerade Ritterorden. Mhm. Wie passt das hier in diese Zeit? Und kannst du auch verstehen, dass vielleicht viele, die euch noch nicht kennen, sagen, okay, das kommt mir irgendwie sektenhaft vor, was hier passiert. Vielleicht kannst du da
Ja,
Stellung
also ich sage mal
beziehen.
So, die Orden sind ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Ne?
Ja.
Also es gab ja früher, sage ich mal, eigentlich, es gab Ritterorden, sage ich mal, die an Fürstenhäusern hingen. Das waren ja oft dann, sage ich mal, die waren ja eher politischer Natur. Also das heißt Hosenbandorden beispielsweise oder was gibt es noch für Orden? Hubertusorden. Das waren im Grunde genommen Ordensgemeinschaften von Adligen, die Fürsten haben diese Orden gestiftet und haben damit im Grunde genommen aber Loyalitäten erzeugt gegenüber gewissen, also praktisch wie eine Art Auszeichnung. Um die um sich zu scharen oder Georgsorden zum Beispiel, englische Königshaus. Dann die zweite große Ordensgeschichte der Ritterorden war natürlich die Kreuzritterorden, also die Deutschherren, die Johanniter oder vormalig Hospitaliter oder die Templer. Mhm. Ja. Die Templer wurden ja sogar teilweise verboten. Also das heißt, wir sind dann in den Untergrund gegangen für mehrere Jahrhunderte. Das hört sich dann so ein bisschen geheimbündlerisch an.
Mhm.
Ja.
Absolut,
aber
ja.
Diese Orden hatten ja alle hehre Ideale. Beispielsweise die Kreuzritterorden hatten ja das waren ja alles Ordinierte, das waren alles Mönche, die sich zur Pflicht gemacht hatten, die Pilgerwege zu schützen. Was ja sehr gefährlich war, sage ich mal, von Europa in die heiligen Städte, nach Jerusalem, nach Bethlehem zu kommen. Die haben, wie die Johanniter, die beispielsweise ja aus dem Hospitaldienst kamen, des Hospitaliter, also die Krankenhäuser betrieben haben, die es ja damals es gab ja keine staatliche Krankenfürsorge. Das war ja alles praktisch im Grunde genommen auf Freiwilligkeit, auf Spendenbasis aufgebaut, die da ihren Dienst versehen haben. Und wir hatten natürlich auf der anderen Seite auch die christlichen Orden, Gemeinschaften, also Franziskaner, Augustiner, Dominikaner, viele, 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 viele Orden, Ordensgemeinschaften, die ja ein Armuts-, Keuschheits- und Treuegelübde abgelegt haben und in dieser Gemeinschaft gearbeitet und gebetet haben, aber großartige Sachen erschaffen haben. Also ich sage mal, ohne die Klöster des Mittelalters, die waren ja Kulturträger. Nicht nur, weil dort in den Schreibstuben, sagen wir mal, die Bibel und viele Schriften fortgeschrieben worden sind, sondern weil dort ja auch Schulen waren, weil dort Menschen erzogen worden sind, weil dort sehr viel wertvolle Sachen geschaffen worden sind. Das heißt also, ohne die Klöster, sage ich mal, wäre Landentwicklung zum Teil überhaupt nicht möglich gewesen. Also das heißt, diese Ordensgemeinschaften haben großartige Sachen vollbracht. Und jetzt sind wir bei diesem Punkt, warum Orden? Das ist natürlich immer die Gemeinschaft derer, die sagen, okay, wir wollen was miteinander schaffen in einer Gemeinschaft. Und dann die Frage natürlich, warum Ritter? Was macht denn eigentlich einen Ritter aus? Jetzt könnte man sagen, ja gut, früher war das mal einer, der im Grunde genommen, sage ich mal, das war ja ein Berittener, also sprich, der von seinem Landesherrn oder Lehensherrn, sage ich mal, belehnt wurde mit halt Bauernhöfen oder dass er ein Auskommen hatte. Dafür hat er einen Kriegsdienst versehen und Schutzaufgaben übernommen. Das heißt, er war also, der stand permanent im Training. Der war bewaffnet, der saß möglicherweise sogar auf einer Burg und dort war seine Aufgabe im Grunde genommen in Abhängigkeit zu einem Dienstherrn das Land zu beschützen, Untergebene zu beschützen, Menschen, die sich nicht selber verteidigen konnten. Das hat er auch gelobt. Wenn er in der Schwertleide stand, sage ich mal, dies vor Gott getan hat, dass er sich diesem Dienst ganz hingeben wird, eben die zu verteidigen, die sich selbst nicht verteidigen können. Und da kommt ja ein Ritterideal her, das ja gewisse Werte umfasst. Den versucht hat sich dieser Ritter mal außer seiner Kampfesfähigkeit, den er für sich verpflichtet hat, als ein Ritter, der immer im Dienst Gottes auch stand, eben, dass er mutig ist, dass er die Treue hält, dass er Mäßigkeit, dass er demütig ist, dass er gottesfürchtig ist. Also alles Werte im Grunde genommen, sage ich mal, die man durchaus in unsere heutige Zeit übersetzen kann, die heute noch für uns eine Rolle spielen, auch von dem, wo wir sagen, ja, mit solchen Menschen möchte ich eigentlich zu tun haben, die diese Werte eigentlich haben. Ja, ich würde sagen, sage ich mal, die halt sagen, okay, heute würde mir das vielleicht übersetzen mit die Respekt, Fairness, wird man vielleicht heute als Werte sagen, aber letztendlich sind das alles Werte, die aus so einem Ritterideal auch kommen. Und der Ritter war eben auch immer jemand, der immer wusste, dass er auf diesem Weg der eigenen Vervollkommnung stehen muss. Also, dass er immer in diesen entscheidenden Fragen, die er sich stellen muss, wo kämpfe ich nicht, tue ich nicht, sich ganz hinzugeben, sage ich mal, und diesen Werten auch im diesen inneren Werten, sage ich mal, auch dieser Vervollkommnung zu folgen, also oder vollkommen zu werden. Ja. Das aber einfach auch an sich einen Anspruch formuliert hat. Ja. Und deshalb glaube ich, dass wir haben zwar heute noch in unserem Sprachgebrauch so, wenn man heute von einem ritterlichen Menschen spricht, dann kann sich durchaus jeder was unter dem vorstellen. Sagen, ja, das ist ein Mensch, der ist aufrecht, der hat Zivilcourage, der duckt sich nicht weg, wenn es rappelt. Und der sagt auch nicht, das geht mich nichts an. Und der ist auch einer, der sagt, so was mal auf, da ist einer hingefallen, sage ich mal, den kann ich nicht liegen lassen. Ja? Und wenn das der Mensch versteht, dann glaube ich, kann durchaus auch ein Ritter oder ein Mensch in einer heutigen Zeit ritterlich sein und auch Ritter sein. Und das ist das ist die Idee eigentlich dahinter. Ja.
War euch denn bewusst oder habt ihr das vielleicht auch bewusst gesetzt, einen Ritterorden daraus zu machen, in der Gewissheit, dass viele Menschen im Umfeld das seltsam finden mögen oder nicht zeitgemäß finden mögen? Also war das eine sehr bewusste Entscheidung, auch vor diesem Hintergrund?
Ja, ich glaube schon. Das hat natürlich, das provoziert ja ein bisschen. weil du musst in dem Augenblick, wo du sagst, ich gehöre diesem einem Ritterorden an, musst du eines machen. Du musst Farbe bekennen. Mhm. Du kannst jetzt sagen, ich kann an einem Tisch immer, kann ich alle möglichen Sachen vertreten, politische Meinungen oder wie auch immer. Keiner wird mir daraus einen Strick drehen. Oder was heißt einen Strick drehen, aber das ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber wenn ich wenn ich sage, okay, ich trete jetzt diesem Ritterorden bei und ich habe eine ganz klare Idee davon, wer ich als Christenmensch bin und was ich sein möchte, dann muss ich mich dazu bekennen. Mhm. Und das ist das, was man natürlich auch von einem Ritter erwartet, dass ich sage, so pass mal auf, ich möchte, dass du, dass das für dich nicht beliebig ist, sondern dass du Farbe bekennst, dass du diese Farbe trägst, dass du diesen Mantel trägst und dass du sagst, jawohl, das bin ich. Mhm. Das fordert eine Form von Bekenntnis. Mhm. Und ist das Gegenteil von Beliebigkeit. Ich kann das morgen wieder ändern. Nein. Mhm. Dafür stehe ich. Auch wenn das möglicherweise unbequem ist. Mhm. Auch wenn das möglicherweise Fragen aufwirft. Auch wenn ich darüber möglicherweise diskutieren muss. Auch wenn ich dafür vielleicht verfolgt werde.
Was meinst du mit verfolgt?
Naja, verfolgt, ich sage mal so.
Das ist ja schon relativ radikaler
Begriff. Nein, aber guck mal, jetzt sagen wir mal so, als Jesus Christus aufgetreten ist und seine Botschaft in die Welt gebracht hat, dann war es ja nicht so, dass jeder gesagt hat, hurra, auf den haben wir gewartet. Ja klar, einige haben gesagt, er ist der Messias und andere haben gesagt, das, was der Typ da von sich gibt, das ist ja Gotteslästerung. Mhm. Das hat ihn ans Kreuz geführt. In der Nacht, als Jesus Christus wusste, dass er gekreuzigt wird. Er wusste es ja. Er lag im Garten Gethsemane. Und hat den lieben Gott gebeten, hat gesagt, mach's nicht. Häng mich hinter dann auf. Er wusste, dass es kommt. Und was hätte er für eine Chance gehabt? Er hätte vor den Pharisäern widerrufen können. Ich habe das nicht so gemeint. Also alles, was ich da so gepredigt habe, in der Bergpredigt und das, was ich von der Liebe Gottes erzählt habe und vom Reich Gottes erzählt habe, das ist nicht so wichtig gewesen. Das war nicht, habe ich nicht so gemeint. Dann hätten sie ihn wahrscheinlich sogar rausgelassen. Aber wäre es dann, er wollte das nicht. Er hat gesagt, das, was ich gesagt habe, ist wahr. Das, was ich gesagt habe, ist richtig gewesen. Und er wollte sich nicht verleugnen. Hm. Und weil er so standhaft geblieben ist, deswegen haben sie ihn gekreuzigt. Hm. Das Gegenteil von Beliebigkeit. Er hat Liebe bis zum letzten Moment durchdefiniert. Hm. Und hat eben nicht aufgegeben. Er hat es nicht in Frage gestellt. Hm. Es war für ihn nicht diskutabel. Er hat gesagt, das, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Und ich habe es auch so gemeint. Hm. Und dann haben sie gesagt, gut, dann musst du sterben, dann hängen wir dich dann auf. Das meine ich damit. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt verfolgt werde, aber ich weiß, dass wenn man heute sowas, solche Sachen äußert und wenn man solche Dings ist, dass das dich unter Umständen schon auch angreifbar macht. Mhm. Aber das erfordert dann eben auch Mut. Mhm. Dieses Bekenntnis fordert Mut.
Du sagst wieder das passende Wort, Bekenntnis. Mhm. Es erfordert auch ein Bekenntnis, bei euch in den Ritterorden einzutreten. Mhm. Vielleicht kannst du uns ein bisschen reinnehmen in die organisatorische Struktur des Ritterordens. Mhm. Wie ist er aufgebaut? Wer entscheidet? Wer trägt Verantwortung?
Also die Entscheidung trägt das ganze Kapitel im Grunde genommen, also alle Ordensbrüder miteinander. Es gibt einen Vorsitz durch den Dekan auf der weltlichen Seite. Und es gibt auf der geistlichen Seite den Propst. Die führen die Gemeinschaft aber kollegial.
Du bist Dekan.
Ich bin Dekan.
Das muss man nochmal sagen. Genau.
Ja, genau. Das heißt, die Mitglieder wählen dich. Du kannst dich dagegen auch kaum wehren. Weil wenn sie einstimmig auf dich zeigen, dann bist du es. Ähnlich wie in jedem anderen, auch geistlichen Orden, wird ja so auch der Abt gewählt. Ja. Also das heißt, da kannst du nicht dagegen. Ja, und dann stellst du dich dieser Aufgabe und dann organisieren wir unsere Veranstaltungen. Wir haben auch ein eigenes Studienhaus, in dem wir also auch theologische Studien und Seminare machen. Wir auch unseren eigenen Priesternachwuchs ausbilden, also theologisches Studium absolvieren. und soweit sich jemand dazu berufen fühlt, das zu tun. Ja, das ist so im Groben, die Organisationsbeschlüsse werden auf den vier Kapitelsitzungen im Jahr gefällt, wo die Ritter zusammentreten. Und da wird alles besprochen, was den Orden so angeht. Also von Veranstaltungen, von Engagement, das sich halt im, sehr stark im karitativen Bereich bewegt. Einige der Brüder sind eben auch im Hospizdienst ja auch tätig. Also das heißt Trauerbegleitung, Begleitung von Sterbenden, all das, was eigentlich ein Priester auch macht. Mhm. Und wir wollen halt auch den Menschen eine Möglichkeit bieten, eine Begleitung in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie nicht mehr in einer Kirche organisiert sind. Mhm. Und wir wissen ja, wie schwierig das ist, wenn du heute ausgetreten bist. Und es sind ja, gibt ja jetzt heute sehr viele Menschen, die noch christlich fühlen und denken, aber halt einer Amtskirche nicht mehr folgen wollen. Und dann stehen sie plötzlich irgendwie da und sagen, ja, ich möchte eigentlich heiraten und ich möchte es auch vom lieben Gott tun. Oder ich, mein Gott, jetzt ist mein Partner gestorben und es gibt niemand, ich kann jetzt zwar irgendwie einen Trauerredner beauftragen, wenn er beerdigt wird, aber ich möchte eigentlich, dass er ausgesegnet wird und ich möchte, dass er christlich bestattet wird. Das ist mir ein innerliches Bedürfnis, der dann plötzlich aber niemanden findet, der für ihn da ist. Und das war auch unsere Motivation, den Hospizdienst zum Beispiel zu unterstützen, weil wir halt gesagt haben, ja, früher war das eine rein kirchliche Aufgabe, die wurde von Schwestern, von Pfarrern wahrgenommen, die das heute nicht mehr können, weil sie zeitlich total überlastet sind, weil sie auch zu wenige sind. Und dann braucht es eben so einen Hospizdienst, die sagen, jawohl, wir sind dann da in diesem Moment. Und das ist was, was wir unterstützen wollen, da sehen wir uns auch. Und deswegen haben wir da zum Beispiel jetzt eine Spenden aufgebracht dafür. Und das ist das, wo wir uns engagieren wollen, wo wir Veranstaltungen machen wollen, wo wir Auktionen machen, wo wir Geld einsammeln, um diese Arbeit zu unterstützen, weil das ist für uns christliche Nächstenliebe. Das ist dieses Du, das Christus gewollt hat von uns. Mhm. Das ist diese Verantwortung, die er gewollt hat von uns. Und da wollen wir tätig sein.
Mhm. Du hast jetzt eben von Ordensbrüdern immer gesprochen. Es gibt aber theoretisch und auch praktisch in Zukunft auch Ordensschwestern, oder?
Ja, genau. Also wir sind kein männerbündlerisches Verein. Unsere Priester haben auch die Möglichkeit, wie gesagt, eben zu heiraten. Mhm. Und es ist eben das Priestertum. Und da sind wir auch ganz in der Idee von Pfingsten. Das war nicht ein Auftrag, der nur an Männer ergangen ist, sondern der ging auch an Frauen. Mhm. Und deswegen ist auch das Priestertum von Frauen möglich im Orden. Und wir haben als Ritter auch Frauen. Mhm. Also jetzt bald, momentan befindet sich im geistlichen Zweig, sage ich mal, eine Theologin aus der Schweiz, die Schwester Hildegard. Sie wird die erste Priesterin wohl in unserem Rahmen werden. Mhm. Aber es gibt auch für hohe Damen, sage ich mal, die eine Schwertleiter als Ritter nehmen können. Mhm. Also das Rittertum, ein ritterlicher Mensch zu sein, ist kein Männerprivileg. Mhm. Es gibt auch sehr viele tapfere und mutige Frauen, die das ist dieses Attribut durchaus gut steht.
Mhm. Wenn ich dich jetzt bitten würde, mal die 3, 4, 5 stärksten Unterschiede, die du siehst, beispielsweise zur katholischen Kirche aufzuzählen, die euch ausmachen. Originär.
Ja gut, dann wäre es der Priester.
Das hast du schon erwähnt.
Wäre es der Priesterdienst. Was wär's noch? Dass wir, wie gesagt, eben uns nicht an den Dogmen, sag mal, orientieren, die sich die Kirche selbst als Fesseln als auferlegt hat. Wir wissen ja, dass das Dogma eines Papstes von einem anderen Papst nicht aufgehoben werden kann. Mhm. Das ist ein Irrsinn. Wir sind Menschen. Und zu diesem Menschsein gehört auch, und auch das ist eine Botschaft, die uns Jesus Christus mitgegeben hat, er gesagt hat, wir können irren. Wir irren wahrscheinlich sogar permanent. Das ist das, was uns eigentlich auch ein Stückchen weit ausmacht, aber wir haben immer wieder die Möglichkeit, es zu korrigieren, uns besser zu machen. Mhm. uns wieder neu aufzustellen, weil wir können auf die Gnade vom lieben Gott vertrauen. Also nicht so wie im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn, du wirst dafür bestraft, sondern du kannst immer wieder darauf vertrauen, dass dir vergeben wird und dass du es besser machen kannst. Also das heißt, nicht darin gefangen zu bleiben, sondern freie Kinder Gottes zu sein. Mhm. Zu sagen, okay, ich habe immer wieder die Möglichkeit, neu zu beginnen, neu anzufangen, durchaus im Bewusstsein, dass ich auch Fehler gemacht habe. Und in meinem Christsein voranschreiten und einfach versuchen, besser zu werden. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptunterschiede, ohne dass es eigentlich ein Unterschied ist, weil das für unsere katholischen Brüder und für unsere protestantischen Brüder genauso zählt. Ja. Mhm. Also die, wenn sie gefangen sind, dann sind sie in ihren eigenen Strukturen gefangen, in ihren eigenen Regeln, die sie sich gegeben haben, die sie dann irgendwann nicht mehr umwerfen wollen. Und dann fangen sie an, da drin zu ersticken, sich drin zu verheddern. Und das wollen wir eben nicht. Mhm. Wir wollen uns nicht darin verheddern, sondern wir wollen diesen Glauben frei leben können, sage ich mal, und sagen können, uns immer wieder fragen können, wenn er hier säße und er würde mit uns reden. Und er hat uns ja vieles hinterlassen. Also ich muss kein Leitbild neu formulieren. Er hat dieses Leitbild, hat er uns mitgegeben in seinen Predigten, in seinen Reden, in uns, die in Evangelien stehen. Mhm. Und die kann man immer wieder nehmen und sich fragen, okay, und wenn er heute da wäre, was würde er dazu sagen? Mhm. Und ich glaube, wenn man diese Freiheit hat, dann hat man auch die Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Und dann hat der christliche Glaube eben auch in einem neuen Jahrtausend mit all seinen Wahnsinnsveränderungen, die wir ja vor der Brust haben und die wir ja alle tagtäglich erleben, dann hat der auch eine Zukunft. Mhm. Und das ist eben was uns auch umtreibt. Wir wollen eben, dass dieses Christentum auch ein Stückchen weit eine Zukunft hat und dass es uns nicht verloren geht, weil es einfach eine extrem wertvolle Botschaft ist, mhm, die er ausgesendet hat. Thank you.
Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was ich jetzt so an Hauptpunkten mitgenommen habe, die ein Unterschied sind, außer der Haltung, die ja eigentlich das ganz Ausschlaggebende ist, ne? Diese Haltung des Wachstums und der Veränderung, die auch möglich sein soll. Hast du einmal gesagt, es gibt kein Zölibat. Es gibt Priesterinnen, Frauen dürfen eintreten in euren Orden. Und es ist auch möglich, dass homosexuelle Paare gesegnet werden bei euch.
Genau.
Getraut werden können auch tatsächlich.
Genau.
Ja. Du hast jetzt gerade angesprochen, dass die Amtskirchen alle auf dem Rückmarsch quasi sind.
Rückzug,
auf dem Rückzug. Macht dir das persönlich Angst?
Ja. Das ist keine Entwicklung, wo ich sage, die ich beklatsche oder sage so, ja, ach Gott, je schwächer die Amtskirchen werden, desto stärker werden wir oder was. Nein, im Gegenteil, das ist ja eigentlich was Furchtbares. Also ich empfinde das als einen grauenvollen Zustand. Also wenn ich heute sage, dass wir das, was unsere kulturelle Identität prägt, über zwei Jahrtausende geprägt hat, auf dem Rückzug ist. Und wir reden ja heute zum Beispiel in unserer Gesellschaft sehr viel über Fragen Integration. Ja. Kommen hier fremde Menschen her aus anderen Kulturkreisen und ich sage, ja, die möchten sollen sich integrieren. Dann ist die Frage, in was? Und dann sagt man sich, ja, also, ja, ins Grundgesetz. Ja, das ist ganz nett. Aber ich kann mich in kein Gesetz integrieren. Ich kann mich in eine Gesellschaft integrieren, die eine Identität hat, die eine kulturelle Identität hat. Mhm. Und dann muss man sich fragen, woraus besteht die denn? Und dann merke ich doch ganz einfach, dass diese Identität ganz maßgeblich von diesem Christentum geprägt ist. Also das macht sich fest an, dass wir einen Sonntag haben, dass wir Feiertage haben, dass wir Weihnachten, Ostern feiern. Aber wenn es irgendwann keiner mehr versteht, warum feiern wir eigentlich Ostern? Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und es kann auch keiner mehr erklären, auch keinem anderen mehr erklären. Man macht irgendwas, es ist wie eine hohle Handlung. Also ich stelle mir einen Baum auf, ich weiß aber nicht mehr warum. Ich schenke mir was, aber ich weiß auch nicht mehr warum. Ich gucke eine Krippe an und ich weiß eigentlich nicht, was diese Krippe bedeutet. Ja, dann haben wir das, dann verlieren wir unsere Identität. Und dann kann ich auch von niemandem, der hierher kommt, fordern, dass er sich in was soll er sich denn da integrieren, wenn ich das selbst nicht mehr weiß. Und deshalb kann man diesen Rückzug eigentlich oder diese Auflösung und diese um sich greifende Säkularisierung, wie man das auch immer bezeichnen mag, muss man eigentlich mit Sorge sehen. Weil dann irgendwann mal die Frage stellt, was hält denn dann diese Gesellschaft im Wesenskern zusammen? Auf was können die sich denn noch gemeinsam verständigen? Auf welche Werte können sie sich denn noch verständigen? Was ist denn noch gemeinsam wichtig? Was feiern sie denn noch miteinander? Was steht denn da noch? Und deshalb glaube ich, wenn wir das Christentum verlieren, dann verliert diese Gesellschaft ihre Identität. Unsere Gesellschaft ihre Identität. Und dann dann gibt es so Stellvertretersysteme, ja, oder andere.
Was wäre für dich ein Stellvertretersystem?
Naja, sage ich mal so, man sieht ja dann, dass dann Parallelgesellschaften entstehen, die ganz eigene Wertvorstellungen haben. Und mit denen kommst du dann irgendwann auch nicht mehr zusammen. Ja? Also du sagst dann, okay, die bewegen sich, wie gesagt, eben. Also manche sagen ja, okay, Parallelgesellschaften, ja, das ist ja bunte Vielfalt. Ja, so kann man es sehen. Das ist sehr vielfältig. Aber wenn ich mit denen keinen kulturellen Konsens mehr bilden kann, also keinen Wertekonsens mehr bilden kann, dann bekomme ich richtig Probleme. Dann habe ich richtige Probleme. Und deswegen, das ist eigentlich eine sehr, sehr problematische Entwicklung. Und deshalb muss man eigentlich doch immer wieder fragen, wenn wir zusammenleben wollen und wir wollen friedlich zusammenleben, wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Ja, und sagen wir, wichtig wäre es dann schon mal, dass schon mal die christlichen Gemeinschaften untereinander noch beieinander bleiben. Ja, als Basis für alle anderen, die noch hierher kommen, dass sie sagen, okay, verstehe ich. Ich habe jetzt vielleicht den Glauben nicht unbedingt, also ich bin jetzt vielleicht Moslem oder irgendwas anderes, aber ich verstehe das zumindest, wie die ticken. Also diese Deutschen, diese Menschen, die da in diesem Land leben. Aber wenn er das nicht versteht, ja, wen soll er sich denn integrieren? In was soll er sich denn integrieren?
Glaubst du denn, dass es dafür notwendig ist, dass es wirklich eine kirchliche Gemeinschaft sein muss?
Es muss eine Art von Gemeinschaft sein, mhm. Ja. Aber wenn, ich weiß nicht, ob es eine kirchliche Gemeinschaft sein muss, aber es muss eine Form von Gemeinschaft sein, die sich auf was miteinander verständigen kann. Mhm. Und auf welcher Basis kann das denn funktionieren? Ja, also ich meine, alle Bezüge, die wir derzeit haben, aufeinander, auch die auch im Grundgesetz stehen, beziehen sich im Grunde genommen ja auf eine Idee aus dem Christentum. Mhm. Das muss ja sogar der Atheist erkennen. Also selbst der sagt, der Gott ablehnt oder das Christentum ablehnt, selbst der weiß, dass im Grunde genommen das Wertesystem, so wie wir es haben, sagen wir mal, aus einem Grundverständnis des christlichen Abendlandes kommt. Ob er das will oder nicht. Ja? Mhm. Und deshalb meine ich, dass diese Gemeinschaft ganz einfach, diese Wertegemeinschaft einfach braucht. Ja? Mhm. Und die nährt sich eben von ihren Ideen her, die nährt sich aus dem Christentum. Mhm. Ja.
Wenn wir jetzt mal ganz woanders hin switchen, mhm. Wir sitzen auch gerade hier im Rathaus mhm. in Nassau. Ihr nutzt hier Räume im mhm. Nassauer Rathaus, ihr habt ja auch eine kleine Kapelle. Mhm. Bei manchen entsteht dadurch möglicherweise der Eindruck, es handle sich um eine städtische Institution oder können das vielleicht gar nicht so genau mhm. auseinanderhalten, was ist städtisch, was ist kirchlich und warum kam es überhaupt zu dieser Verbindung, die auch so verbunden wirkt.
Ja.
Kannst du erklären, wie es zu dieser Raumnutzung kam?
Es gibt mehrere Ansätze, die dazu geführt haben, dass der Orden jetzt in Nassau Sitz genommen hat. Also ursprünglich ging es auch mal darum, dass in Nassau ja ein sehr bedeutendes Bauwerk steht, nämlich die Burg von mhm. Nassau, Nassau-Oranien. Und dass diese Burg ja ein bisschen in einen Dornröschenschlaf gefallen ist. Das Land hat zwar sehr viel Geld dafür in die Hand genommen, die zu erhalten oder wieder zu errichten, aber sie ist so ein bisschen ja, in einen Dämmerschlaf gefallen. Stadt Nassau, sage ich mal, als die Pächter der Burg ja sind, haben also dieses Ziel, diese Burg wieder zu beleben, wieder als Burg wieder eine gewisse Bedeutung zu verleihen und haben sich natürlich gefragt, wie könnte das denn gehen? Und in diesem Ideenaustausch, in dem ich also mit dem ersten Beigeordneten, Uli Peppler, der ein guter Freund von mir ist, wir haben sehr viel darüber nachgedacht und haben gesagt, na gut, es könnte natürlich ein Veranstaltungsort sein, aber dann sind es eben auch nur Veranstaltungen, die finden dann auf der Burg statt oder finden halt irgendwo anders statt. Aber was müssen das auf der Burg denn für Veranstaltungen sein, damit diese Burg, sage ich mal, wieder das wird, was sie vielleicht mal war, nämlich ein bedeutender Ort. Da musst du ihn mit Bedeutung füllen. Und da war eben das, dass wir dauerhafter eigentlich was machen müssen, sage ich mal, damit diese Bedeutung in dieser Burg wieder Einzug erhält. Und was ist eine Burg? Also, außer dass es jetzt eine Ansammlung von Steinen ist oder ein Gebäude ist, das einen Turm hat. Eine Burg war im Grunde genommen ja nicht nur ein Ort, an dem irgendein Adliger gelebt hat, sondern es waren befestigte Anlagen, in denen sich Menschen zurückgezogen haben, auch in Kriegszeiten. Oder wenn es unsicher geworden ist oder wenn hier fremde Heere übers Land gezogen sind oder Plünderungen stattgefunden haben, dass man gesagt hat, okay, man hat Menschen in dieser Burg einen Schutzraum geboten. Mhm. Da habe ich gesagt, darüber muss man mal nachdenken, was das sein könnte. Was für ein Schutzraum könnte das denn sein? Also was sollen da für Veranstaltungen stattfinden, die das möglicherweise wieder haben? Also das heißt, ein Raum für zum Beispiel ein geschütztes Gespräch, ein Raum für Veranstaltungen, die eben beispielsweise der Unterstützung von Schwachen dienen. Da sind wir bei dem karitativen Ansatz. Also da gab es sehr, sehr viele Ideen, die wir da gesammelt haben, die dort in der Burg stattfinden können. Das war das eine. Und ich habe gesagt, wenn das dann hier regelmäßig stattfindet, also dass sich hier dann der Orden auch regelmäßig trifft und dass wir hier regelmäßig Veranstaltungen machen, dann ist es vielleicht auch folgerichtig, dass wir sagen, okay, wir setzen hier auch einen gewissen Schwerpunkt mhm. unserer Arbeit. Und damit wir die Möglichkeit haben, eben miteinander uns nicht nur zu treffen, sondern auch miteinander zu beten, ist natürlich ein Gebetsraum, sage ich mal, immanent. Und die Stadt hat hier im Adelsheimer Hof Möglichkeiten gehabt, die wir nutzen könnten, und unterstützt diese Idee auch in der Person vom Bürgermeister Leguri, weil wir auch gesagt haben, Nassau hat darüber, über diese Burg hinaus ja kulturell ja noch, ist ja eigentlich was ganz Interessantes. Hier findet ja, ist ja fast ein bisschen wie ein Schmelzpunkt. Also es gibt hier serbisch-orthodoxe, evangelische, katholische. Es gab eine große jüdische Gemeinde, Und all das ist aber was, was im Grunde genommen, sage ich mal, an diesem Schmelzpunkt ist, wo man sagen kann, da kann man auch wieder für den Dialog sorgen. Es gibt auch eine große muslimische Gemeinde, wo man auch sagen kann, ja, da kann auch was stattfinden, sage ich mal, im besten ökumenischen Sinn. Und deshalb stört mich eigentlich so ein bisschen, dass wir freikirchlich, weiß ich nicht so richtig, oder freikatholisch, ich würde sagen, der Orden ist definitiv eins, er ist konsequent ökumenisch. Hm. Ja, also weil er sagt, es sollen alle da drin sein. Hm. Das wollten wir eben auch, dem wollten wir eben auch Ausdruck verleihen, dass wir hier diesen Schwerpunkt setzen, und sind halt auch sehr froh, dass die Stadt sagt, jawohl, wir wollen dieses Engagement, das ihr hier dann auch zeigt und das ihr hier auch macht, das wollen wir auch würdigen, und wir können euch diesen Raum zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich glaube auch, dass diese Idee von Ökumene, die wir unsere Arbeit auch vorangestellt haben, dass die auch der Bürgermeister Liguri auch gesehen hat. Und das hat er ja auch in dem Pressegespräch, sage ich mal, das wir vor kurzem hatten, ja auch betont, gesagt hat, dass er hier dann auch diesen Raum einräumt für uns.
Mhm. Ja. War dir bewusst, dass dieser Eindruck aber möglicherweise entstehen könnte?
Ja, klar. Mhm. Also ich deshalb sitzen wir auch hier miteinander und sprechen hier miteinander, weil es geht, ich habe mit der Orden noch, ich habe irgendwas zu verstecken oder irgendwas, oder kann nicht damit umgehen, sondern ich bin auch dankbar dafür, dass wir dieses Gespräch auch hier führen können, also, weil es geht eher darum, sich zu was zu bekennen. Ja. Mhm. Und von der Seite her, davor ist mir aber nicht Angst. Mhm. Weil das, was im Grunde genommen, sage ich mal, hinter dem Orden steht, das ist, glaube ich, was sehr viele Menschen im tiefsten ihres Herzens teilen können. Und das vielleicht, ich gebe es zu, durchaus ein bisschen provokant antiquiert ist, aber das einen ganz tiefen Herzenswunsch letztendlich in sich birgt, den halt, wie gesagt, eben der Nazarener auch hatte. Mhm. Menschen zu haben, die sich zu dem, was er gesagt hat, bekennen und in diesem Sinne leben möchten und auch die Menschen mitnehmen möchten, das in gleicher Weise zu tun. Mhm. Weil damit was verbunden ist, was wir jetzt an Weihnachten ja auch feiern, die frohe Botschaft, dass wir eben nicht verloren sind auf dieser Welt, dass es Hoffnung gibt und dass wir, wenn es vorbei ist, nicht einfach sterben und vergehen, sondern dass es für uns danach weitergeht, für unsere Seele weitergeht. Und diese Botschaft ist einfach eigentlich was Tolles, auch in eurer Arbeit im Hospizdienst, jemandem diese Hoffnung zu geben, zu sagen, du, pass auf, du magst jetzt vielleicht hier dein Leben beenden, aber da kommt noch was. Mhm. Und das ist nicht das absolute Ende. Mhm. Das gibt auch einem Sterbenden Hoffnung und Zuversicht.
Mhm. Jetzt muss ich diese hoffnungsvolle Atmosphäre gerade noch mal ein bisschen cutten, lieber Heiko. Wir waren gerade beim Thema Rathaus, um das doch abzuschließen. Mhm. Glaubst du, dass euer religiöses Angebot und die städtische Neutralität, dass die genug voneinander getrennt sind?
Ja, also es ist ja so, dass wir für diese Räumlichkeiten ja auch zahlen. Also von der Seite her ist das ja das ist jetzt nicht nur Also ich sehe da keine Verletzung von irgendwelchen Neutralitätspflichten. Es geht darum, sage ich mal, die Stadt Nassau und die Burg voranzubringen. Das ist unser gemeinsames Ziel. Mhm. Und ich glaube, in dem können wir miteinander arbeiten. Und von diesem Willen sind wir getragen. Und wir sind nicht dafür angetreten, sage ich mal, hier irgendwelche Vorteile zu erwerben, um irgendwelche egoistische Dinge vonstatten gehen zu lassen, sondern es geht hier darum, sage ich mal, die Stadt und für die Menschen hier in der Region was zu tun.
Wenn ich jetzt dann doch nochmal anknüpfen darf zu dem, worüber du eben gesprochen hast, dieses Gefühl von Hoffnung auch in den Menschen zu erzeugen und fortleben zu lassen. Wenn wir euren Orden mal unabhängig von den Statuten, die es dort gibt, auf die Gefühlsebene runterbrechen. Mhm. Welches Gefühl sollen die Menschen haben, die bei euch vielleicht auch Mitglied werden? Mhm. Einerseits Hoffnung, das habe ich jetzt herausbekommen oder herausgehört. Was ist das noch, was für ein Gemeinschaftsgefühl euch trägt?
Verantwortung übernehmen für sich und für andere. Mhm. Und einfach was Gutes zu tun. Mhm. Das ist sich und anderen einfach was Gutes zu tun. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist so mit dieser Antrieb, der, wenn du jetzt hast, Gefühl, der, glaube ich, das antreibt. Mhm.
Ja. Euch gibt es jetzt 2 Jahre, glaube ich.
Mhm, 23 ist relativ jung, ja.
Genau. Was würdest du sagen, war die größte Herausforderung bis hierhin in den letzten 2 Jahren?
Ja, es steht erstmal grundsätzlich eine Idee zu entwickeln, sage ich mal, die sich, sag mal, erstmal geschlossen entwickelt, klar. Und die größte Herausforderung, sage ich mal, war jetzt ganz einfach auch in Nassau jetzt Sitz zu nehmen. Ne? Also da sage ich mal, das ist schon eine Herausforderung, weil damit manifestiert sich natürlich einiges. Du konzentrierst dich auch anders und richtest dich natürlich auch ein Stückchen weit neu aus. Mhm. Und das haben wir jetzt hiermit getan. Mhm. Es ist auch ein Bekenntnis für die Region hier. Mhm. Ganz klar, weil von hier aus natürlich jetzt sehr viel ausgeht. Also man, abgesehen davon, wie der Orden sich jetzt an sich noch entwickelt, also wir haben ja Brüder aus der Schweiz, aus Deutschland, die kommen ja von überall her. Also da ist ja auch denkbar, dass dann natürlich noch andere Zweige noch möglich, also Kulturreihen oder wie auch immer entstehen. Mhm. Aber ich sage mal jetzt natürlich erst einmal die Konzentration auf Nassau. Mhm.
Ja. Jetzt hast du es aber gerade schon angesprochen, die Entwicklung. Mhm. Das ist immer eine schwierige Frage, ich weiß, aber wo würdest du den Guthirtenorden in 5 Jahren, in 10 Jahren sehen? Wie hat er sich dann entwickelt?
Also ich würde mich freuen, wenn sich natürlich Menschen, die diese Idee, die ich jetzt hier auch vielleicht auch teilweise ein bisschen unvollständig ausgebreitet habe, die so weit teilen, wenn sich Menschen finden, die sagen, ja, das ist eigentlich eine Sache, die möchte ich mit meiner Kraft auch unterstützen. Mhm. Da möchte ich mitwirken. Dass wir in dieser Ordensgemeinschaft noch Frauen und Männer finden, die das teilen können und die mit anpacken, damit wir, und es gibt viel zu tun, es gibt beileibe viel zu tun, um sowas wie eine Gemeinschaft zu erhalten, also in der es sich lohnt zu leben und in der man gern leben mag, wo einer auf den anderen so ein bisschen schaut und dass wir dass das auch vielleicht ein Ort bleibt, ein Hort bleibt, wo diese Ideale und diese Ideen, sage ich mal, lebendig bleibt, dass das eine Gemeinschaft wird von Menschen, die Zeugnis ablegen, die für diese Idee von dem Nazarener werben und deutlich machen, sage ich mal, dass das heute in unserer Gesellschaft immer noch eine Rolle spielt und wertvoll sein kann, damit wir friedlich miteinander friedlich miteinander leben können. Mhm. Das wäre mir wenn ich das schaffe, wenn ich irgendwann meine Augen zumache und ich gehe auf meine letzten Meter und würde sehen, dass das dass das in dieser Gemeinschaft ist, die Menschen finden, die dafür brennen und es dafür arbeiten, dann wäre das das Beste, was ich geschafft habe.
Lieber Heiko, vielen, vielen Dank. Ich wollte dir eigentlich noch eine Abschlussfrage stellen, nämlich was du Menschen sagen würdest, die neugierig, aber auch vorsichtig sind. Aber du hast es gerade schon wundervoll beantwortet und die Antwort quasi vorweggenommen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, für das Gespräch und alles Liebe und Gute für deine Zukunft. Dankeschön.
Danke, euch auch.
Religiöse Überzeugungen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, berühren persönliche Fragen und gleichzeitig öffentliche Räume. Das hat dieses Gespräch mir gezeigt, lieber Heiko Hornung. Und es hat gezeigt, wie der Guthirtenorden sich selbst versteht, welche Motivation dahinter steht, aber vielleicht auch, wo offene Fragen bleiben könnten. Vielen Dank für die Bereitschaft, diese Fragen offen zu diskutieren. Und danke an alle, die zugehört haben. Vielleicht nehmen Sie aus dieser Folge nicht nur Antworten mit, sondern auch neue Fragen. Und genau dafür ist ein Gespräch wie dieses gedacht. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.